Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Wir handeln oft antizyklisch. Diese Aussage hat der Baselwirt Unternehmer Bernhard Erni von der gleichnamigen Firma Erni AG einmal in einem Interview gemacht. Was heisst das genau? Darüber reden wir in dieser Ausgabe von Wirtschaft on Air. Unser Gast erzählt, wie er zu Pratteln die Firma Erni, die sein Vater 1957 gegründet hat, in der zweiten Generation führt. Und wie es dazu gekommen ist, dass die Erni AG Apparat für die Pharma und die Chemische produziert, aber gleichzeitig auch hochwertige Weingestelle herstellt. Und dann reden wir auch über die Verantwortung von einem KMU-Chef mit 40 Angestellten und seinem Frust darüber, dass Firmeninhaber in der Gesellschaft schnell einmal als reiche Kapitalisten und Ausbeuter dargestellt werden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air, hier aus dem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Mein Name ist Christian Keller und mein heutiger Gast ist der Bernhard Erni, der Inhaber von der gleichnamigen Firma von der Erni AG. Ganz herzlich willkommen zu dem Gespräch.
Ja, guten Morgen miteinander, guten Morgen Herr Keller. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Wir wollen heute über Ihre Unternehmung reden und auch über Wert, den Sie möchten verkörpern, wie Sie die Welt sehen, wie Sie den Dialog sehen zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und das geht ja immer in dieser Sendung. Jetzt, damit man sich zuerst ein Bild machen kann von Ihrer Unternehmung, ein paar Worte. Was machen Sie? Wo sind Sie tätig? Wie viele Angestellte haben Sie?
Sehr gerne. Eine kleine Einführung. Also die Erni AG ist in Pratteln daheim. Mein Papa hat die gegründet 1957. Ich bin die zweite Generation. Und wir sind rund 40 Leute. Unsere Hauptgebiete sind Apparatebau für die Pharma- und Chemieindustrie. Dann haben wir eine grosse Blechbearbeitung, wo wir Lohnfertiger sind. Das heisst, der Kunde kommt zu uns mit irgendeiner Vorstellung von einem Teil. Und das tun wir dann nachher herstellen. Und ein bisschen speziell, wir machen auch noch Weinlagergestell, weil das so also mein Hobby geworden ist. Auch mein Papa sein Hobby gewesen. Und tun so schöne Weinkeller ausstatten mit tollen Metallgestellen.
Wie ist es zu dem gekommen? Passt du nicht gerade zusammen auf den ersten Moment?
Nein, eigentlich gar nicht. Und wenn einmal Kunden zu uns kommen in den Showroom, dann sage ich, ich habe ganz etwas anderes erwartet und nicht so ein Fabrikgebäude. Ich habe bis 30 eigentlich überhaupt nicht am Hut mit Alkohol. Immer gefunden, Wein, das schmeckt eher nach Essig. Und mein Papa war dann immer so ein bisschen perplex gewesen, weil es sein grosses Hobby war. Und plötzlich bin ich dann irgendwann auf den Geschmack gekommen. Und habe gefunden, doch, das ist noch etwas Faszinierendes. Und er hat mir eigentlich den Virus eingepflanzt mit dem Wein. Und sein eigentlich Erfindergen hat ihn dazu gebracht, weil er Rückenleiden hatte, aber auch ein bisschen Weinsammler war, dass er gefunden hat, ich muss ein gescheites System erfinden, wo mir Ordnung im Keller behalten kann für meine Weinkisten und ich nicht immer muss Kisten umbiegen muss. Und das war eigentlich der Ursprung für das Weinlagersystem. Und als Metallbauer hätte er das eigentlich in seinen Werkstätten herstellen können.
Es fällt so oft banal an.
Ganz genau, richtig. Eigentlich ein Bedürfnis, das da war, das er gefunden hat, das soll ich mir jetzt selber erfüllen, das Bedürfnis.
Für mich sind Sie so ein richtig klassisches KMU im Baselbiet, das zum Teil für Konzerne schafft, zum Beispiel in der Pharma, in der Chemie tätig ist, wo aber eigentlich wenig Leute kennen.
Das ist so. Also,
nicht abschätzig gemeint, aber das ist doch so typisch.
Richtig. Also, uns hat man früher eher gekannt als Ernifenster. Das war eine Firma, die es leider heute nicht mehr gibt. Wir haben uns dann entschieden, vor ein paar Jahren von diesem Geschäftsfeld zu trennen, weil wir keine Zukunft gesehen haben. Und dort haben wir natürlich sehr viel Werbung gemacht, sind im breiteren Publikum bekannter gewesen. Und Erni AG ist eigentlich das ursprüngliche Mutterhaus, das mein Papa gegründet aufgebaut hat, ist immer so ein bisschen im Schatten gestanden. Und es hat halt zu 95% Industriekundschaft. Und dort bringt es nicht, wenn man irgendeine Plakatwerbung macht. Und darum ist die Firma viel weniger bekannt.
Was sind Ihre Innovationen, die Meilensteine sind, wo Sie auch in der Region können verkaufen, ich spreche ein bisschen an die Life Science.
Das ist eine herausfordernde Frage, weil ein klassisches KMU, das jetzt nicht ein Produkt erfindet und mit dem gross wird, tut ja eigentlich oft im tagtäglichen Leben mit kleinen Innovationen eigentlich vorwärts kommen. Und ich sage, der Hauptteil eigentlich von der Innovation ist heute, dass man eine Unternehmensstruktur hat, wo mit zukünftigen Herausforderungen umgehen kann. Das heisst, mit dem Fachkräftemangel, mit den steigenden Anforderungen, die wir haben, zum Beispiel als Druckbehälterbauer, wo neueste Maschinentechnologien einsetzt. Und darum ist es jetzt bei uns nicht so, wow, wir haben jetzt irgendwie das Medikament erfunden, das jetzt die Welt rettet. Aber wir stellen die Behälter, Druckbehälter dafür her, wo manchmal Medikamente hergestellt werden, die dann Leben retten können. Also wir tun eigentlich mithelfen, dass eine Innovation, die jemand anderes macht, dann kann gross werden.
Ich rede noch ein bisschen über Ihre Person. Sie haben früher noch viel Sport gemacht, Spitzensport, Sie sind Zehnkämpfer gesehen. Was sagt das über Sie aus und generell, wer sind Sie?
Das sagt ein bisschen über mich aus, dass ich schon immer ein vielseitig interessierter Mensch war. Also ich war immer eher der Generalist. Ich war dann im Zehnkampf nie super gut, aber an vielen Orten sehr gut. Ich hatte aber immer so zwei, drei Disziplinen, wo ich speziell gut war. Das hat mich gelernt, Ausdauer zu haben, Ehrgeiz. Ich habe gelernt, gewinnen. Ich habe gelernt, verlieren. Und ich habe gelernt, dass der Sieg, der Triumph im Team viel mehr wert ist, als wenn man allein gewinnt. Und so ist dann eigentlich ein Berufsleben gekommen. Ich habe eine Banklehre gemacht ursprünglich. Muss man heute immer vorsichtig sein, wenn man das sagt. Dass die Branche hat nicht den besten Ruf. Ich finde nach wie vor, Banken braucht es. Ich habe eine super Grundausbildung gehabt und habe dann mich weitergebildet, habe die HWV gemacht, das ist die Vorgänger von der Fachhochschule. Und auch dort eben eigentlich eine generalisierte Ausbildung Betriebswirtschaft, aber mit Fachrichtung Finanz- und Rechnungswesen, weil mich das immer fasziniert hat. Also so, das Generalistische hat mich eigentlich immer fasziniert. Und das ist auch das, was ich heute spannend finde in meinem Job. Als Geschäftsführer von einem KMU hat mich eigentlich ganz viel aufgehoben. Also ich bin der Verkäufer von der Weihgestelle. Ich bin aber auch der Coach der Mitarbeiter. Ich muss der Visionär sein. Wenn irgendein Problem nicht gelöst wird, dann landet es irgendwann am Schluss bei mir. Also, so ein bisschen das Generalistische fasziniert mich.
Sie haben im Vorgespräch etwas gesagt, was mich beschäftigt hat, in der Vorbereitung auf jetzt auch das Interview. Sie haben gesagt, heute muss man sich als Unternehmer, wenn man sagt, man ist Unternehmer, ja fast verstecken in der Gesellschaft. Wie meinen Sie das genau?
Es hat ein bisschen damit zu tun, dass man heute ja oft den einzelnen Extremen ein bisschen zu viel Gewicht gibt. Und zwar ist es auch so, wenn man über Lohndiskussionen von den Konzernmanagern schwätzt, dann ist das eine sehr ausgequetschte Diskussion. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber wir vermitteln eigentlich mit so etwas, dass ein Unternehmer immer so ein bisschen der reiche Kapitalist ist, wo die Leute will ausnutzen und ausbieten und sich selber bereichern mit dem. Und das ist einfach eine falsche Betrachtungsweise, weil ich mache gerne Gedankenspiele und wenn man dann einmal hört, in gewissen Ländern, wie wieder gestreikt wird, dass gewisse Branchen bessere Bedingungen können erstreiken können, kann man sich auch darüber streiten, ob es berechtigt ist oder nicht. Das ist manchmal sicher berechtigt, aber Streik, glaube ich, ist der falsche Weg. Und jetzt können wir das Gedankenspiel machen, was wäre eigentlich, wenn alle Unternehmen mal würden streiken? Alle Geschäftsführer, alle CEOs würden sagen, so, jetzt gehen wir in den Streik, jetzt machen wir einfach mal nichts mehr. Es wäre mal spannend zu schauen, was passiert. Was will ich mit dem sagen? Ich will nicht sagen, dass die Leute viel mehr Macht haben, sondern dass eine Gesellschaft ja nur funktionieren kann, wenn eigentlich ein Austausch stattfindet. Das hat ja früher schon angefangen, ein Salzduschen. Der eine hat Wein gemacht, der andere Salz und dann hat man duscht. Also die Wirtschaft ist die Basis von unserer Gesellschaft. Und so sind die Unternehmen halt einfach überlebenswichtig für die Gesellschaft, für die Bevölkerung. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir versuchen, dass Menschen ihre eigenen Ziele können verwirklichen können. Und der Unternehmer geht so oben ins Bett mit den Sorgen, er steht am Morgen früh auf mit den Sorgen. Ich sage den Mitarbeitern immer, wenn es euch nicht mehr Spass macht, wenn es euch nicht mehr gefällt, dann müsst ihr etwas verändern. Die sind frei, die können jetzt kommen und kündigen. Ich tue euch nicht zwingen zu bleiben. Ich als Unternehmer Ja, ich kann das Unternehmen verkaufen. Aber was das heisst, das wäre ja eine riesige, weite Entscheidung, wo man nicht weiss, wie es rauskommt. Was will ich sagen? Ich kann nicht einfach die Kündigung anlegen und sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr. Also, wenn man Unternehmer wird, dann entscheidet man sich für einen Weg, wo man nicht mehr einfach so los wird. Aber einen Weg, den ich völlig faszinierend finde und bereichernd.
Da ich selber auch eine eigene Firma habe, kann ich, glaube ich, einigermaßen nachvollziehen, was sie sagen. Was ja der Kern ist immer von dieser Diskussion in unserem Podcast, ist das Verhältnis, wie Sie es jetzt beschrieben haben, von den Arbeitgebern, Arbeitnehmern, damit das irgendwo im Dialog ist. Wir nehmen das oft auch deshalb zum Thema, weil es Abstimmungen gegeben hat, Konzernverantwortungsinitiative und andere Abstimmungen, wo man den Eindruck gewonnen hat, dass das vielleicht ein Misstrauen ist, auch gegenüber der Wirtschaft. Meine Frage an Sie in diesem Zusammenhang, wenn Sie schauen, wie Ihr Vater unterwegs war als Unternehmer, wie Sie heute unterwegs sind, wie Sie die Diskussionen wahrnehmen, haben Sie den Eindruck, dass ein Wertewandel stattgefunden hat, dass das Verhältnis sich verschlechtert hat und das wäre der Weg, dass es wieder besser wird?
Ich glaube nicht, dass man einfach generell sagen kann, dass es sich verschlechtert hat. Das ist auch ein bisschen die Tendenz der Menschheit, immer zu sagen, ah, es wird alles schlechter, früher war alles besser gewesen. Ich glaube, das ist nicht so. Mein Papa hat immer gesagt, weißt du, mein Sohn, die Welt reguliert sich immer selber auf die Länge. Und das ist mir so ein bisschen geblieben und das hat mir dann auch Zukunftsängste genommen. Also ich glaube daran, dass es immer weitergeht, dass grundsätzlich besser wird, auch wenn halt durch die Medien oft ein falsches Bild geschürt wird. Aber es gibt so viel Schönes, was man darüber berichten könnte, sei das aus der privaten Welt, aus der Geschäftswelt, aber das interessiert niemand. Alle wollen nur die Schlagzeilen hören. Und das ist vielleicht der Wertewandel, dass heute die mediale Präsenz viel grösseren Stellenwert hat, wo nicht immer gut ist. Jeder kann heute selber einen Podcast aufsetzen, kann YouTuber werden, kann seine Werte in die Welt rausschreien und alle können es hören und schauen. Aber ob das Richtige ist, das weiss ich nicht. Also der Wertewandel ist, dass die Welt viel näher zusammengewachsen ist, dass heute alles viel offener ist, man kann viel weniger verstecken. Und wenn wir jetzt vielleicht zum Anfang noch die Konzernverantwortungsinitiative, das muss man uns als KMU gar nicht erzählen, was das will, weil wir leben so. Ich kann mir das gar nicht erlauben, dass ich meine Leute ausbeute oder dass wir völlig umweltschädlich Sachen machen. Das geht gar nicht. Und das ist dann immer ein bisschen Gefahr. Man macht das Gesetz für grosse Konzerne, wo halt in Ländern tätig sind, wo nicht den rechtlichen Rahmen hat, aber am Schluss leiden dann die Kleinen darunter. Und also der Wertewandel, der gehört zu uns. Aber ich glaube, im Kern sind die Probleme genau die gleichen wie früher.
Ich glaube, trotzdem einen kleinen Widerspruch hier einzubringen. Ist es nicht so, dass früher noch gerade Gewerbetreibende noch viel mehr politisch aktiv gewesen sind? Sich eingebracht haben, auch in den Parlament, dass es ein Netzwerk gegeben hat mit den Wirtschaftsverbänden, aber eben auch in den Parlament, wo vielleicht wegen dem auch ein besseres Verständnis gegenüber der Wirtschaft vorhanden war.
Ja, da kann ich jetzt nicht widersprechen. Das ist wahr. Also, mein Papa war nie in der Politik, ich bis jetzt auch nicht. Ich habe es jetzt auch nicht gerade vor. Ich war verbandtätig, Vorstand. Ich habe so versucht, Einfluss zu nehmen. Ich war mal im KMU-Forum Basel-Land tätig. Dort haben wir jedes Gesetz, jede Verordnung im Basel-Land, bevor sie eingeführt worden ist, prüft, wie ist die administrative Belastung für KMUs, wird die grösser, wird sie besser. Also ich habe vielen Orten Einfluss genommen, aber es ist halt einfach wie ein Grundsatzentscheid, den man für sich muss fällen, soll ich politisch aktiv werden oder nicht. Und wenn man es wird, dann tut man sich in die Öffentlichkeit stellen, wird dann als Unternehmer auch angreifbar. Und dann heisst es ja oft, ja, der sagt, das macht das nur, weil er dann selber profitiert davon. Ich glaube, das ist viel schwieriger geworden, heute das auseinanderzuhalten. Früher war das so wie selbstverständlich gewesen. Und aber das hat sicher einen Einfluss. Ich sage eigentlich immer, jeder Politiker sollte von mir aus gesehen zwingend müssen ein Unternehmen führen, ein paar Jahre lang, bevor er in die Politik gehen darf. Und dann müsste man die Diskussion gar nicht führen oder die Frage thematisieren, die wir jetzt haben, weil dann eigentlich das Verständnis von Anfang an schon da wäre für die Wirtschaft.
Es wird jetzt ein bisschen lauter, weil wir in der Hälfte des Gesprächs angekommen sind. Das heisst, oben auf der Werkstation. Jetzt gehen die Türen auf und wir fahren wieder runter. Die Geräuschkulisse nimmt nachher dann wieder ab. Das ist ja kein Problem. Was Sie jetzt so gesagt haben, ist sehr interessant. Und man hört auch oft den Unternehmer, dass einfach Zeit fehlt, weil die Komplexität von, ja, von den Ansprüchen, die es gibt, die man muss erfüllen im Beruf, einfach zu hoch ist, um überhaupt noch Gedanken zu haben in der Politik. Was wäre denn Ihr Lösungsvorschlag oder Ihr Ansatz, wie das Verständnis, Politik, Wirtschaft gut funktioniert? Und muss sich die Wirtschaft irgendwo auch selbstkritisch hinterfragen, weil sie Fehler gemacht hat in der Kommunikation oder im Auftreten?
Also ich denke, Basis, ich fange ganz nebeneinander an, Basis vor allem ist eigentlich die Familie daheim. Ich habe selber eine Familie, ich habe eine wunderbare Frau, die mich unterstützt. Man sagt immer, hinter jedem starken Mann oder erfolgreichen Mann ist eine starke Frau. Ich kann genau das Gleiche sagen. Ich habe Kinder, ich trage dazu bei, dass es weitergeht auf dieser Welt. Die machen uns riesig Freude. Und wir versuchen, die Grundwerte, die wir denken, die wichtig sind, eben in der Familie schon den Kindern zu vermitteln, den Kindern weiterzugeben. Und wenn sie in allen Familien würde stimmen, dann würde es viel weniger Politik brauchen. Mhm. Und wenn dann quasi ja Menschen mit gesundem Menschenverstand ins Wirtschaftsleben eintreten, tun sie dann so auch arbeiten und ihr Unternehmen führen. Und je ethischer das Unternehmen unterwegs ist, je weniger braucht es Politik, die Einfluss nimmt. Und ich glaube, das ist halt eigentlich die grosse Herausforderung. Ich finde, man tut heute oft Symptome bekämpfen, aber man setzt nicht an der Basis an. Eigentlich Basis ist die Familie, ist, dass man eine familienfreundliche Politik hat im Land, dass man die Ausbildung fördert von den Menschen und gute Rahmenbedingungen schafft für die Ausbildung. Wenn das alles perfekt funktionieren würde, dann würde es fast keine Politik brauchen.
Gutes Stichwort, Rahmenbedingungen. Reden wir über die Region und die Rahmenbedingungen, weil die Politik macht ja die Rahmenbedingungen letztlich. Auf welche Rahmenbedingungen ist Ihre Unternehmung in der Region Basel zwingend angewiesen? Was ist für Sie ganz wichtig, wo vielleicht auch in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist?
Also die Rahmenbedingung kommt halt immer darauf an, was man jetzt gerade in welchem Stadium ist als Unternehmen. Wir haben im 2008 einen Neubau angestellt, haben dort einen Wärmeverbund geplant gehabt, wo die umschliessenden Firmen oder angrenzenden Firmen sich anschliessen. Das war eine Vision von meinem Papa, dass man dort quasi energieautark Energie herstellen kann. Er hat immer sehr, sehr weit voraus gesehen, oft ein bisschen zu weit voraus. Und dort hat es zum Beispiel die Politik nicht geschafft, eine Anschlusspflicht an den Wärmeverbund aufzuzwingen. Und jetzt ist der Wärmeverbund, seit der besteht, ökologisch eigentlich sehr sinnvoll, aber nicht wirtschaftlich. Und die Firma Erni büßt jetzt eigentlich für die Vision, die sie hatte, dass man will zu der Umweltverbesserung beitragen. Und das zeigt einfach, so in einem konkreten Beispiel, dass eben Politik, wenn es eben darauf ankommt, sollte Mut haben, Entscheidungen zu fällen und Sachen vorzuschreiben, die im Sinn sind eben von der Öffentlichkeit, von der Umwelt. Und das ist dort nicht passiert. Und dann ist wieder der Unternehmer, der eigentlich innovativ ist, der will zum Fortschritt beitragen, der am Schluss dann eine Quittung dafür bekommt. Und das ist so ein Beispiel, das zeigt, wie wichtig die Rahmenbedingungen sind. Die sind aber nicht... Es gibt ja generelle Rahmenbedingungen, dass wir ein Rechtssystem haben, das funktioniert, dass wir ein Steuersystem haben, das attraktiv macht.
Ja, oder nur einfach aus, dass wir Stabilität haben. Jetzt sind wir auch viel exportieren. Ich weiß nicht, wie viel der Anteil ist an den Export insgesamt. Aber gerade die Exportunternehmen führen sehr viele Diskussionen über die Stabilität in der Schweiz, weil einfach ständig das Zeug wieder ändert. Das kommt auch von außen. Das kann man selber gar nicht so gross beeinflussen. OECD, Mindeststeuer und so weiter. Was ist da Ihre Positionierung, Ihre Anliegen, die Sie haben als Unternehmen, wie sehr beschäftigt Sie das und wie sehr spüren Sie das im Alltag?
Also wir spüren das natürlich sehr fest, was passiert. Das hat mit der ganzen Geopolitik zu tun, das beeinflusst uns. Das hat mit den Währungen zu tun, das beeinflusst uns. Aber am Schluss sind das langfristig gesehen eigentlich immer nur so situative Einflüsse, die das nimmt aufs Ganze, weil der Euro sinkt und sinkt und sinkt seit Jahrzehnten, aber die Schweiz ist immer noch eigentlich ein tolles Land, das es einfach schafft, zu überleben, Vorbildcharakter zu haben. Wir haben es geschafft, deutsche Kunden zu gewinnen in den letzten Jahren. Wo man kann sagen, was, wieso ein deutscher Kunde? Aber es ist einfach, wir versuchen uns halt einfach mit unserer Leistung abzuheben.
Also sie müssen noch mal besser werden?
Genau.
Wir müssen eigentlich den Währungseffekt ausgleichen.
Richtig. Ich glaube, das ist ein... Man kann es ja mal umgekehrt anschauen und sagen, weil der Währungsdruck permanent da ist, müssen die Schweizer immer besser werden, dass man am Schluss ihre Produkte kauft. Ja. Und das treibt uns ja auch an, auch wenn das nicht immer bequem ist. Aber von uns vielleicht noch zum Anfang zurückzukommen, geht der Grossteil ins Ausland, allerdings nicht direkt, oft auch indirekt über unsere Kunden. Aber langfristig gesehen kann man sagen, wir haben nicht unter diesen Sachen gelitten, die jetzt immer wieder geschraubt
werden. Also das EU-Dossier, Rahmenabkommen, ist es für Sie nicht prioritär, zu oberst auf der Liste, dass Sie, wie andere Unternehmen, sagen, wir brauchen jetzt einfach schnell einen Deal mit der EU?
Nein, ich sage jetzt für uns konkret nicht gerade, ja. Aber ich persönlich finde es halt schon wichtig, dass man irgendwie eine geregelte Beziehung muss haben,
ja,
mit der EU.
Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, Sie hätten die Hoffnung gehabt, dass die Pandemie zu einer Veränderung führt im Verhalten der Leute zum Teil. Und Sie würden jetzt, nachdem die Pandemie vorbei ist, zu guter Glück ist die vorbei, feststellen, dass Sie sich da falsche Hoffnungen gemacht haben. Auch da würde ich Sie gerne fragen, Sie als Unternehmer, wie meinen Sie das?
Ja, also die Pandemie hat ja eigentlich uns wirklich vor Augen geführt, dass wir nicht alles beeinflussen können. Manchmal passieren Sachen, die niemand vorher sieht und auch niemand vielleicht ernst nimmt. Und plötzlich ist es da. Ich erinnere mich an die Lockdown-Zeit, wo wir daheim haben müssen sein, quasi alle. Und es klingt vielleicht komisch, aber es war eine meiner schönsten Zeiten in meinem Leben. Ich habe sehr viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Wir hatten Homeschooling gehabt. Am Sohn seine Noten sind sogar besser geworden. Und es hat gezeigt, was eigentlich wichtig ist im Leben, die Pandemie. Gesundheit, Zufriedenheit in der Familie, ein gutes Zuhause haben und dann hat man auch nicht so Zukunftsangst. Und ich eigentlich denkt, ich hoffe, dass den Menschen bewusst wird, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und dass vielleicht Solidarität wichtig ist und dass man zusammenhält und nicht immer gegeneinander schafft. Und heute muss ich sagen, heute ist die Welt fast noch egoistischer geworden, fast noch unsolidarischer. Jeder schaut nur noch für sich. Wir sind so ein bisschen die Selfie-Gesellschaft.
An was machen Sie das fest? Im Alltag? Wie äußert sich das aus Ihrer Sicht?
Also wir stellen einfach fest, dass die Fehlerhäufigkeit, die Fehlerquote zunimmt im ganzen wirtschaftlichen Umfeld, dass Gleichgültigkeit zunimmt, dass einfach der Berufsstolz bei vielen verschwindet und jeder denkt nur noch so ein bisschen an sich und denkt kurzfristig, ja, weiß nicht, was morgen ist, also ich schaue jetzt, dass es mir jetzt gut geht.
Stellen Sie es auch fest bei den jungen Leuten, Sie haben Lehrling, Sie machen Lehrlingsausbildung, ist das eine Tendenz dort? Weil Sie sagen ja, Sie arbeiten sehr gerne mit jungen Leuten zusammen. Ja.
Nein, kann ich so nicht sagen. Vielleicht haben wir halt das Glück, dass wir die Tollen finden. Also wir haben die letzten Lehrlinge, die wir ausgebildet haben, die haben im Rang abgeschlossen. Es sind wirklich auch menschlich tolle Leute. Und das gibt einem dann auch Zukunftshoffnung. Und ich will ja jetzt nicht als Pessimist überkommen in diesem Gespräch. Es sind einfach so ein bisschen die Wahrnehmungen, die ich nehme.
Das ist schon eine Wahrnehmung, die viele haben. Das sind ja nicht allein mit dem.
Ist so. Aber eigentlich sage ich immer, die Jugend ist unsere Zukunft. Wenn ich dann manchmal mit meinen Kindern rede, wir in der Familie daheim reden, dann denke ich, ach, die Jungen haben schon ganz viele tolle Ideen und gute Gedanken. Und das, darum, es wird weitergehen. Und die Jungen werden ihren Weg machen und die werden vielleicht nicht mehr so materialistisch sein, wie wir es jetzt gewesen sind. Wir sind vielleicht doch merken langfristig, das ist nicht so und so.
Wenn wir über die Entwicklung reden von Ihrer Unternehmung und auch über die Zukunft, dann ist ein Satz, den Sie in der Schweizerischen Gewerbezeitung gesagt haben vor einem Jahr, finde ich interessant. Sie haben gesagt, es wird schwieriger für uns, die richtigen Leute zu finden. Wir müssen um auf eine Teilautomatisierung hinsteuern. Was heisst das genau?
Das bedeutet, dass wir haben ja das Berufsbild Anlage, Apparatebauer und Polymechaniker prioritär in der Produktion. Und wir sehen einfach, dass immer weniger ausgebildet werden. Also macht man sich Gedanken, wie kann ich die Abschritte in Zukunft noch ausführen. Und das bedeutet, dass man eben zum Beispiel in der Schweißtechnologie muss schauen, welche Schweißnähte kann man automatisieren, wo gibt es Maschinen dafür, dass wir nicht mehr so abhängig sind vom Fach. Beruf Apparatebauer. Nicht, weil wir nicht so Menschen beschäftigen, sondern weil einfach, ich glaube, irgendwann wird es zu wenig Fachleute geben.
Das bringt mich zum Thema künstliche Intelligenz. Wie sehr ist das bei Ihnen auf dem Schirm? Oder macht Ihnen das Angst?
Ich hätte es so gesagt, Angst macht mir nicht wirklich viel. Ich habe Respekt davor. Und mit der KI möchte ich gerade noch die Kryptowährung in einem Satz sagen. Die Welt hat leider immer wieder auch Menschen, die kriminelle Energie haben. Und für die ist KI und Kryptowährung eigentlich ein Paradies. Und das macht mir ein bisschen Respekt, dass wir eigentlich Sachen erschaffen, die uns weiterbringen sollen. Und dass eigentlich ein Boden ist für Kriminalität, wo ungeahnte Ausnahmen wird können nehmen. Und darum habe ich da grossen Respekt.
Ja. Aber ich nochmal zurück zu der Entwicklung von Ihrer Unternehmung. Eben Teilautomatisierung, das kann ja ganze Branchen eigentlich umfliegen, wenn das mehr kommt, was aber auch logisch ist, wenn man niemanden mehr findet. Und jetzt kommt die künstliche Intelligenz, die hilft Ihnen ja eigentlich. Es ist eigentlich genau die richtige Zeit. Wie sehr sind Sie da dran, an auch Modelle zu testen, um das zu sagen?
Also die KI ist bei uns jetzt im täglichen Umfeld, bei uns im Geschäft noch nicht das Thema. Ich bin so ein Mensch, der mich als Unternehmer muss mit der Zukunft befassen. Ich lese sehr viel, ich höre sehr viel, ich versuche noch herauszufinden, was könnte es für uns genau für einen positiven Einfluss haben, wie könnte uns das helfen. Aber jetzt konkret haben wir noch keine Projekte, was das anbelangt.
Also Sie warten eher mal ab, schauen mal zu.
Genau, ja. Manchmal ist das gar nicht so schlecht.
Ein anderer Satz von Ihnen, den ich auch spannend gefunden habe, den hört man auch immer wieder, aber der klingt immer so einfach, ist, Sie sagen, Sie würden sich oft antizyklisch verhalten. Das heisst, dann, wenn eigentlich die Krise ist, dann investieren Sie.
Das ist genau so. Also
Warum kommen Sie auf das Prinzip? Ist das etwas von Ihrem Vater, was Sie gelernt haben? Sind Sie einfach risikofreudig? Ist das der Zehnkämpfer?
Ich glaube, das ist alles ein bisschen. Also sicher hat meinem Vater sehr voll gezeigt, dass das nicht ganz so verkehrt ist, das Verhalten. Und ich glaube, mit dem bringt man zum Ausdruck, dass man an Zukunft glaubt. Und wo das Corona war, haben wir auch ein bisschen Flaute gehabt mal. Und dann haben wir gefunden, die eine Lasermaschine ist in die Jahre gekommen, die müssen wir irgendwann ersetzen. Und dann haben wir ein spannendes Angebot gekriegt von einem Maschinenhersteller. Und gefunden, hey, wir prüfen es doch. Und schlussendlich haben wir dann entschieden, mit in Corona zwei Maschinen zu kaufen. Und heute zeigt sich, es ist richtig gewesen, weil dann hat man weniger zu tun, kann man das installieren, hat Zeit, um das einzuführen. Und darum, das Antizyklische, man muss natürlich nur so viel Risiko nehmen, wie man kann verdauen. Aber das hat sich alles bewahrheitet, dass es richtig ist.
Sie haben gesagt, wir haben es entschieden, aber eigentlich haben es ja Sie entschieden. Sie sind allein Aktionär von dieser Unternehmung. Ist es richtig am Schluss? Ist es immer beim Unternehmer, am Schluss sind Sie irgendwo allein im Räumchen und müssen selber entscheiden. Wie leben Sie mit dem?
Das stimmt grundsätzlich so, aber ich habe eine tolle Geschäftsleitung, ich habe einen Verwaltungsrat im Hintergrund, der mich unterstützt und ich lebe das auch so. Ich bin zwar der Alleinaktionär, ich könnte alles selber entscheiden, aber ich will das gar nicht. Wichtige Sachen tue ich auch daheim besprechen mit meiner Frau. Ich möchte, dass eine Entscheidung aufgrund von vielen Meinungen getroffen wird.
Und gegen Ihr Bauchgefühl?
Nein, das nicht. Also das Bauchgefühl, alles, was ich bis jetzt in meinem Leben gegen mein Bauchgefühl entschieden habe, hat sich gezeigt, das war nicht so richtig. Also darum, das Bauchgefühl ist ganz wichtig. Verstand und Bauch muss zusammenstimmen.
Gut, Herr Arni, wir sind fast am Ende von diesem Gespräch. Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, was wünschen Sie sich für das Jahr?
Ich wünsche mir vor allem Gesundheit, für alle Menschen Gesundheit, dass die geopolitische Spannungen vielleicht ein bisschen abnehmen, dass die Leute wieder zur Vernunft kommen und dass wir mit unserem Unternehmen, mit unseren tollen Mitarbeitern, die wir haben, weiterhin können erfolgreich sein können.
Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, sind Sie heute zu Gast gewesen bei uns im Wirtschaft und Mehr.
Dankeschön vielmals, es hat sehr Spass gemacht.
Dankeschön. Das war es vom Wirtschaft und Mehr, von dieser Ausgabe. Ihr könnt diese Sendung und auch alle anderen Sendungen abonnieren, kostenlos. Das ist möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Und ja, dann sind wir immer dabei, wenn wir Gespräche haben mit lokalen Unternehmerinnen und Unternehmern, Leuten von interessanten Firmen, die vieles zu erzählen haben, was ihr vielleicht nicht gewusst haben. Ich wünsche weiterhin einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Wirtschaft on Air. hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, den Impulsgebern und Stimme von der Wirtschaft in der Region.